Damit die Immobilienbranche und Deutschland als Wirtschaftsstandort konkurrenzfähig bleibt, müssen wir dringend mutiger werden, um die Ecke denken und die Digitalisierung umsetzen.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Herzlich willkommen bei Interact Insights, dem Business-Podcast mit brandaktuellen Interviews und Hintergründen aus Architektur, Immobilien und Technologie. Ich bin Stefan Jung, Gründer der Strategieberatung Taskforce Now in Hamburg. Heute geht es bei Interact Insights um Schweden, um die Hamburger Chefin eines bedeutenden Baukonzerns, um Stadtplanung, um Immobilien, die tanzen und um die sündigste Meile der Welt. Herzlich willkommen an Ulrika Schwarz.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Freue mich über das Gespräch.
Ja, wunderbar. Ich freue mich auch sehr, liebe Ulrika. Und bevor wir gleich in die Themen einsteigen, starten wir mit unserer traditionellen 60-Sekunden-Fragerunde, in der du jeweils spontan dich für eine Antwort entscheiden musst. Es geht los. Wir sind ja hier in Hamburg, also Hamburg oder St. Pauli?
Also ist schon immer glühender St. Pauli-Fan gewesen und freue mich schon darauf, dass es irgendwann mal endlich losgeht nach Corona und ich wieder bei einem Spiel dabei sein darf.
Yeah. Hund oder Katze?
Mag gerne beides, aber Katzen sind mir denn doch lieber.
Okay. Ostsee oder Nordsee?
Ostsee, definitiv.
BMW oder Mercedes?
Audi.
Okay. Apple oder Samsung?
Ich bin in der Hinsicht eine Technikniete und freue mich, dass ich gerade mein Apple-Gerät bedienen kann.
Funktioniert, wie wir gerade hören. Spanien oder Italien?
Spanien, das Festland.
Andalusien. Burger, Burger oder Pizza?
Ja, eigentlich weder noch. Muss ich ehrlich gestehen, aber wenn es sein muss, dann eher eine Pizza.
Okay, und last but not least, Wein oder Bier?
Kommt auf die Situation drauf an. Eher Wein, aber das Anlegerbier muss immer nach dem Segeln sein.
Okay, da haben wir schon einen guten Hinweis auf das, was du sonst noch so machst, wenn du nicht die Niederlassung der Strabag leitest. Aber da fragen wir später ein bisschen nach. Sehr gut. Aber erzähl uns doch mal, wie war dein Weg in die Branche? Wenn ich das richtig gesehen habe, hast du in Göteborg studiert. War das direkt oder gab es Umwege oder war das schon immer dein Wunsch?
Ja, das war, also das war nicht auf Umwegen. Ich habe dann aber schon ein bisschen länger überlegt damals, was ich denn machen möchte. Und habe dann aber Hochbau gewählt, weil mich das sehr gereizt hat. Ich komme aus einer Familie, die also schon eher technikaffin ist. Und ich bin eher so der klassische Weg gegangen. Habe angefangen als Bauleiterin in meinem ersten Job in Schweden noch. Und habe noch nebenbei dann in diesem Büro auch schon B-Pläne aufgestellt, witzigerweise. Also hatte schon damals mit Stadtplanung zu tun. Das fand ich sehr spannend. Und habe für die Stadt Fjällbacka einen B-Plan aufgestellt, damals 1990 oder sowas. Und als ich dann nach Hamburg gekommen bin, habe ich dann in der Bauleitung weitergemacht. Und da ging das den Inhalt so seinen Gang, wie es eigentlich üblich ist. Ne? Beim nächsten Projekt war das zwar auch wieder Bauleitung mit erweiterten Aufgaben. Und dann ja, von Arbeitgeber zu Arbeitgeber wuchsen dann die Aufgaben und auch die Verantwortung. Zwischendurch habe ich dann noch ein Zusatzstudium gemacht im wirtschaftlichen Bereich und da war eigentlich spätestens klar zu dem Zeitpunkt, das war so ungefähr 2005, 2006, dass ich dann gerne in die Projektentwicklung möchte.
Ja, beeindruckende Karriere, die du gemacht hast, bei verschiedenen Unternehmen mit zunehmend spannenden Aufgaben. Aber ich will noch mal ein bisschen nachfragen, wenn wir so ganz weit zurückgehen in die Kindheit in Schweden. Gab es da irgendeinen Traumberuf, den man so als kleines Mädchen geträumt hat?
Ja, das war tatsächlich schon immer irgendwo die Wahl, entweder zwischen, sagen wir mal, Architektur, städtebauliche Aufgaben oder aber eben halt Bootsbauerin zu werden, also sprich durchaus über einen Tischlerberuf zu gehen. Damit habe ich schon lange geliebäugelt, weil mein Vater ganz ursprünglich auch bei einer Bootswerft gearbeitet hat, nämlich bei der Windelwerft auf der Insel, wo ich herkomme, auch von Orust an der schwedischen Westküste. Also da habe ich wirklich hin und her geknobelt, was ich dann tatsächlich dann machen möchte. Aber letztendlich war das reizender mit Architektur, weil man kann da Städte bewegen, man kann da richtig was gestalten. Schiffe sind auch schön. Das ist sehr, sehr reizend. Ich hatte mit 16 hatte ich Flusen im Kopf, da wollte ich Round the World Race mitmachen, aber das ist Gott sei Dank, glaube ich, nichts geworden. Dafür bin ich aber leidenschaftliche Seglerin in meiner Freizeit. Und ich mag meinen Beruf, ich liebe meinen Beruf. Ich gehe jeden Morgen rein, mache meine Aufgaben leidenschaftlich gerne und habe einen großen Spaß an den Aufgaben und an den Herausforderungen, die wir jeden Tag haben und was wir da alles zu bewältigen haben. Und das finde ich immer sehr beeindruckend, was wir da für einen Beitrag für die Gesellschaft leisten können und welche Verantwortung das auch mit sich bringt. Das finde ich immer wieder faszinierend, mache ich gerne.
Ja, toll. Klingt nach alles richtig gemacht. Also beide Kindheitsträume sind präsent und finden Anwendung. Wie wunderbar. Jetzt hast du gerade so ein bisschen über die täglichen Herausforderungen gesprochen und auch wenn man die Frage vielleicht schon gar nicht mehr hören kann, aber was ist denn in den letzten Monaten so die größte Herausforderung für dich persönlich im Umgang mit der Krise, mit der Pandemie, mit sich verändernden Arbeitssituationen?
Also wir sind ja gewohnt, in unserem Beruf sehr kreativ zu sein und auch wirklich sehr wendig zu sein. Und ich finde, eine der größten Herausforderungen war tatsächlich, dass wir also noch kreativer, noch wendiger sein müssen. Wir haben ja das große Glück, dass wir in unserer Branche nicht davon betroffen sind, dass wir Kurzarbeit haben, sondern wir dürfen noch alle arbeiten, ja. Das ist ein Riesenvorteil. Eine sehr große Herausforderung, finde ich, ist auch irgendwo, dass alle noch motiviert arbeiten und immer noch sich über ihre Arbeit freuen. Und das ist nichts, was von alleine kommt, sondern da muss man die eigenen Mitarbeiter, Kollegen, sich selbst irgendwie nicht nur motivieren, sondern auch wirklich unterstützen. Und das ist für mich schon eine sehr große Herausforderung, weil ohne Kollegschaft, ohne Mitarbeiterschaft würden wir die Aufgaben nicht bewältigen können und auch, dass gewisse Dinge einfach länger dauern, weil es logistisch einfach nicht anders möglich ist. Ja, es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht per Video machen, da muss man sich manchmal treffen und das führt schon irgendwo eine ganz andere Organisation mit sich.
Ja, absolut. Hand aufs Herz, hattet ihr einen Krisennotfallplan in der Schublade, den ihr anwenden konntet? Oder war es einfach auch vieles Learning by Doing und probieren, wie es am besten funktioniert?
Also das war beides. Wir waren Gott sei Dank technisch aufgestellt, sodass wir von heute auf morgen die Notebooks zusammenklappen konnten und nach Hause fahren konnten und konnten sofort mit Homeoffice beginnen. Und wir haben sehr, sehr frühzeitig schon damit angefangen, im Homeoffice zu arbeiten, abwechselnd, teilweise im Büro, teilweise zu Hause. Damit haben wir schon gleich Anfang März letztes Jahr begonnen und haben das bis, glaube ich, Ende Mai letztes Jahr gemacht und dann haben wir das nach und nach gelockert. Wir haben festgestellt, dass das ein sehr wichtiger Aspekt für die Motivation in der Arbeit war, weil viele Eltern natürlich eine ganz große Herausforderung haben mit ihren Kindern, wenn die Homeschooling machen und dann nebenbei sozusagen den Job machen, das ist gar nicht mal so einfach. Also alle Eltern haben sich gefreut, dass die mal für ein oder zwei Tage ins Büro fahren konnten, um zu arbeiten. Also das war echt erstaunlich und deswegen freuen die sich auch alle, dass sie das nach wie vor so machen können. Keiner will komplett im Homeoffice arbeiten, sondern die brauchen sich gegenseitig. Das soziale Gefüge ist unheimlich wichtig für alle, für uns alle, für mich natürlich auch. Und insofern waren wir da, glaube ich, ganz gut gewappnet. Und ja, Try and Error, klar, es gibt so andere Dinge wie Post, Rechnungen. Ja. Das muss irgendwie irgendwann mal einfach mal zum Laufen gebracht werden. Auch das haben wir dann in den Griff gekriegt. Also natürlich ein Stück weit Organisation und ein Stück weit Improvisation. Das war das natürlich, ja.
Ja, aber natürlich toll, wenn man sagen kann, wir waren technisch komplett auf sowas vorbereitet. Das ist natürlich professionell, aber das habe ich natürlich auch erwartet, natürlich von einem großen Unternehmen, die in Europa wirklich, wirklich eine marktführende Position haben. Du hast ja kürzlich ein spannendes Interview gegeben für das Magazin der Handelskammer Hamburg und du warst auf der Titelseite mit dem Zitat Potenzial statt Krise. Nun ist es ein paar Wochen bereits her. Gilt das immer noch? Siehst du insgesamt und insbesondere für die Stadt Hamburg viele Potenziale, die jetzt vielleicht noch deutlicher werden?
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich sowohl für die Immobilienbranche als auch für die Stadt. Für die Immobilienbranche gilt jetzt noch mehr als im letzten Jahr, daran zu arbeiten, in, sagen wir mal, Büroimmobilien teilweise neu zu denken. Wir haben ökologische Aspekte, der Städtebau, aber auch das Thema Einzelhandel in der Innenstadt in Hamburg ist, also da brennt es an allen Ecken und Kanten. Aber ich sehe immer noch, dass wir ein Potenzial haben. Wir haben viel gelernt während der Corona-Krise und wir haben viel mitgenommen bei uns im Unternehmen und arbeiten seit Anfang an aktiv dabei in der Firma. Jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin ist mit in Innovationsgruppen und wir haben alle Themen, die in dieser Corona-Zeit aufgetaucht ist, da sofort mit reingenommen, mitbearbeitet und versuchen das in neuen Konzepten bei uns umzusetzen.
Neue Konzepte ist ein tolles Stichwort. Hast du eine klares Bild, wie die Büroimmobilie der Zukunft aussehen soll? Du hast gerade gesagt, Homeoffice funktioniert, aber wir müssen uns trotzdem treffen. Wie verändern sich die Anforderungen an das Büro der Zukunft? Was ist deine Prognose oder die Vision?
Eine Prognose kann ich nicht geben. Ich kann eine Vision oder, sagen wir mal, einen Wunsch aufstellen. Ich glaube, dass die Büroimmobilie von morgen nicht, sagen wir mal, die Aufbewahrungszelle ist, wie sie in der Vergangenheit gewesen ist, sondern in Zukunft ist das ein Ort der Begegnung. Da trifft man sich, man arbeitet gemeinsam, man kann sich zurückziehen und alleine arbeiten, man muss es aber nicht. Und die Immobilie muss hochflexibel sein, noch mehr flexibler, als dass wir das ohnehin schon jetzt bemüht sind zu gestalten. Und es muss auch mehr Optionen bieten in ihrer Nutzung. Ich sehe durchaus, dass Büroimmobilien nicht einfach nur Büroimmobilien sind, sondern dass die auch durchaus andere Nutzung im Gebäude anbieten oder mit sich bringen. Standorte sind wichtig, Vernetzungen sind wichtig, Gebäude sollten auf jeden Fall in Teilbereichen digital sein, in puncto Hygienekonzepte. Also es war bestimmt nicht die letzte Pandemie, die wir jetzt erlebt haben. Und unabhängig von der Pandemie sehe ich auch, dass der Flächenbedarf nicht komplett anders oder sagen wir mal nicht weniger oder nicht viel größer sein wird, der wird anders sein. Und darauf müssen wir auch Verträge abstellen und wir müssen den Nutzer noch mehr im Zentrum setzen.
Ja, du sitzt ja in den tanzenden Türmen. Das sagt den Hamburgern auf jeden Fall was, den Immobilienprofis sowieso. Aber für alle, die es nicht genau wissen, die postalische Adresse ist, glaube ich, Reeperbahn 1. Und es gab ja in der Bauphase, kann ich mich erinnern, fragende Stimmen, ob man denn dort am Tor zur Reeperbahn renommierte Büromieter gewinnen kann. Und Hamburg hat bewiesen, ja, das kann man. Und wie fühlt sich der Standort für dich heute an? Ist es komplett Normalität?
Also Normalität würde ich nicht sagen, weil ich gehe jeden Morgen in dieses Büro rein. Das ist wirklich eine kleine Tradition geworden bei mir. Als ich das erste Mal in meinem Büro stand, habe ich erst mal 2 bis 3 Minuten einfach nur aus dem Fenster rausgeguckt und habe gedacht, wow, was für eine Aussicht. Und das hat sich bei mir eingebürgert, das mache ich nach wie vor jeden Morgen und denke, also was für ein Glück. Das ist eine tolle Immobilie. Die Strabag Real Estate hat zweifelsfall bewiesen, dass man genau an so einem Standort eine Immobilie realisieren kann und sehr wohl renommierte Nutzer und Mieter in solche Gebäude haben kann. Da sitzt ja nicht nur der Strabag-Konzern drin mit ihren Mitarbeitern und Kollegschaft, sondern auch andere wichtige Nutzer wie ein renommiertes Rechtsanwaltsbüro und auch andere weitere Nutzer. Ich finde, das ist wichtig, solche Immobilien zu realisieren an solchen Orten. Weil ich glaube, das gehört auch zur Zukunft, einfach mal auch Lagen und Nutzung anders zu denken.
Absolut, also ich sehe das ganz genauso. Ich finde es eine tolle Immobilie und das war ein mutiger und richtiger Schritt, der sich aber für Hamburger jetzt auch gar nicht völlig ungewohnt anfühlt. Ja, ich glaube, hier in Hamburg kann man gut dieses Miteinander und in der Nähe sein, gut leben und gut ertragen. Mhm. Gleich eine Doppelfrage. Was wünschst du dir denn von der Immobilienbranche und von der Politik?
Allgemein Fragen. von der Immobilienbranche. Wir sind schon mutig unterwegs. Es gibt viele Unternehmen, Projektentwickler, Bauträger, die schon jetzt nach vorne schauen, neue Ideen entwickeln, um die Ecke schauen nach dem Motto, wie geht es morgen eigentlich weiter, unabhängig davon, ob es jetzt eine Pandemie gibt oder auch nicht. Egal, ob das jetzt Umweltthemen sind oder ob das Innovationen sind, Digitalisierung. Ich glaube, dass wir da noch weiter um die Ecke denken müssen, uns noch weiter in die Digitalisierung wagen müssen. Es gibt so viele Konkurrenten auf dem Markt und auf dem Weltmarkt. Siehe einfach nur ein Beispiel von vielen. Das ist, ich sag mal, 3D-Drucker, wird jeder sagen, ja, kennen wir ja schon. Es gibt aber auch in anderen Bereichen, wo viele Unternehmen unterwegs sind und die kommen überhaupt nicht von der Immobilienbranche, sondern das sind vielleicht Tech-Unternehmen oder das sind Unternehmen wie Google oder wie Apple. Die machen sich schon heute Gedanken just über solche Themen. Und ich glaube, da dürfen wir nicht den Zug verpassen, sondern da müssen wir ganz hart dranbleiben. Von der Politik wünsche ich mir noch mehr Mut, Pragmatismus vor allen Dingen und auch, sagen wir mal, nicht belangloser Aktionismus, sondern wirklich Pragmatismus. Kleines Beispiel, also in der Innenstadt ist jetzt wirklich guter Rat teuer bezüglich Einzelhandel und ich glaube, da ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Kooperation zwischen Stadt, Immobilienbranche bzw. Akteure insgesamt und auch Einzelhandel und Grundstückseigentümer ganz eng beieinander sind. Und ich glaube, da können wir uns nicht zurücklehnen und auf irgendwelche, sagen wir mal, profane Gesetze setzen. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich neue Wege gehen und wir müssen da Mut beweisen.
Ja, ganz, ganz eindeutig bin ich bei dir. Hier gilt es jetzt zu gestalten und die Innenstadt neu zu denken. Und da mag es ja eine gute Fügung sein, dass du im Ausschuss Stadtplanung der Stadt Hamburg bist. Sind es Dinge, die du gerade angesprochen hast, die dich dort bewegen? Was hast du da auf deiner Agenda?
Ja, wir haben im Ausschuss schon den ein oder anderen Workshop gemacht, um Ideen zu entwickeln und auch eine Strategie zu entwickeln. Und das gilt es natürlich jetzt einmal nochmal zu sortieren, zu sondieren und demnächst mit den wichtigsten Akteuren natürlich darüber zu sprechen. Dazu gehört nicht nur der Einzelhandel, aber natürlich auch die Grundstückseigentümer. Ohne die wird es natürlich nicht gehen. Und es muss aber auch mit der Politik bzw. mit den Akteuren aus der Verwaltung gesprochen werden. Und da wünsche ich mir sehnlichst, dass wir da an einem Strang ziehen können. Es gibt viele Ideen, die wir entwickelt haben, ob das jetzt kulturelle Nutzung sind oder leer gewordene Flächen, die man als Pop-up-Stores nutzen kann. Viele, viele Ideen, die ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen möchte, weil sie einfach noch nicht komplett zu Ende gedacht und entwickelt sind. Wir haben aber zumindest gesagt, es muss in mehreren Stufen passieren, nach dem Motto, was kann man ad hoc machen, damit man Menschen in die Stadt lockt. Weil das Ziel muss sein, dass Menschen nach wie vor in die Stadt kommen möchten, nicht unbedingt sofort mit dem Ziel einzukaufen, aber mit dem Ziel, in der Stadt zu sein, und dann nehmen sie automatisch auch das Thema Einzelhandel mit. Dazu gehört zum Beispiel das Thema Wohnen, dazu gehört, hatte ich schon erwähnt, Thema Kultur. Es kann vielleicht eine Stadtbibliothek sein, es kann aber auch irgendwie ein Museum sein. Es ist wichtig, ein Angebot zu schaffen. Und in einer gewissen Stufigkeit kann man vieles mit wenig Mitteln erreichen. Der Strabag-Konzern hat sich netterweise dazu bereit erklärt, auch durchaus Mitglied in so einer Art Innovationszentrum zu sein. Das heißt, wir können gerne das Unternehmen mit Innovationsideen präsentieren. Das kann ja auch spannend sein, für Familien sowas am Wochenende zu besuchen. Also die Stadt muss sozusagen ihre Anziehungskraft behalten bzw. neu gewinnen, meines Erachtens.
Unbedingt.
Und da haben wir viel Arbeit vor uns und da wünsche ich mir wirklich Kooperation mit der Stadt, mit den Akteuren, mit den Grundstückseigentümern, dass wir an einem Strang ziehen können. Das ist immens wichtig für die Stadt Homburg, meiner Meinung nach.
Ja, großartig, dass du dich da engagierst und dass auch Strabag sich da engagiert. Das ist super wichtig. Was gibt es denn für weitere wichtige Projekte, die bei dir, bei Strabag Hamburg auf dem Tisch liegen? Das betrifft ja nicht nur Hamburg, sondern auch Schleswig-Holstein. Gibt es da was Markantes, über das du schon sprechen kannst?
Ja, wir haben ja ein sehr interessantes Projekt vor ein paar Jahren akquiriert. Das ist in Borgfelde. Da sind wir jetzt zurzeit in der Leistungsphase 2. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein Gebäude zu entwickeln und zu realisieren, wo wir möglichst wenig Technik einsetzen, also sprich Haustechnik. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und wir versuchen, das nach dem Prinzip zu machen, nicht Technik mit Technik zu bekämpfen, sondern so viel Technik wie möglich einfach mal wegzulassen. Wir haben uns Hamburger Kontore angeschaut. Wie hat man früher gebaut? Da hat man ja keine Lüftungsanlagen gehabt. Man hat auch keine aufwendige Heizung gehabt. Wie hat das mit der Belichtung funktioniert? Wie ist die Akustik gewesen? All diese Dinge, die entwickeln wir in dieser Immobilie. Und das ist hochinteressant zu sehen, mit wie wenig Technik man denn doch auskommt und wie schwierig das ist, mit den Baugesetzen damit umzugehen. Also da muss man schon sehr, also nicht findig sein, aber man muss das schon sehr genau abwägen, welchen Weg kann man denn gehen, in welchen Korridor kann ich mich bewegen, damit das dann auch genehmigungsfähig ist. Also es ist schon ein bisschen die Quadratur des Kreises, aber das ist gerade der Reiz daran, das irgendwie hinzubekommen. Bis hin zu der Versorgung. Wir untersuchen da verschiedene Möglichkeiten, ob wir dann einen Eisspeicher haben können oder ob wir über Geothermie gehen, kombiniert mit Photovoltaik. Dann gehört natürlich auch das innovative Bürokonzept dazu. Sprich, also das, was sich jeder Architekt wünscht und jeder Statiker sagt, nein, das geht nicht. Also stützenlose Räume. Mhm. Das geht natürlich nicht gänzlich, aber fast. Innovative Parkkonzepte, also sprich digitale Parkkonzepte und auch eine gewisse digitale Steuerung vom Gebäude. Also da sind wir guter Dinge, dass wir das auch alles einhalten können. Wir haben auch ein Versprechen an die Stadt Hamburg an der Stelle abgegeben, dass wir da wirklich uns größtmöglich bemühen, das da umzusetzen und auch natürlich einen sehr hohen Anspruch an die städtebauliche Qualität haben mit Umgebung, auch die Bespielung des Erdgeschosses zum Beispiel. Wir wollen, dass diese Immobilie eine belebte Immobilie wird, auf der Ecke Eifelstraße rein in den Normannenweg. Das heißt, also im Erdgeschoss findet keine Büroräume Platz, sondern wir wollen da möglichst eine Tagesgastronomie, vielleicht gekoppelt mit einer Abendgastronomie machen. Wir möchten auch andere Nutzung erlauben. Vielleicht kriegen wir das auch hin, da so ein kleiner Lebensmittel-City-Markt mit reinzubekommen. Es gibt viele andere Ideen, die wir jetzt gerade entwickeln. Und da sind wir, denke ich,
spannend. Sehr, sehr, sehr spannend.
Sehr gut unterwegs.
Das klingt ja nach einem smarten Gebäude, was eben nicht dadurch smart wird, dass man es mit Technik voll packt, sondern dass man guckt, was ist tatsächlich nötig. Und ich bin sehr gespannt. Also das klingt super, super interessant und innovativ. Gibt's denn eine Lieblingsimmobilie von Ulrika Schwarz?
Es gibt eigentlich zwei. Also wenn es jetzt wenn wir dann, sagen wir mal, Weltarchitektur sprechen, dann ist eine meiner Lieblingsimmobilien tatsächlich Turning Torso in Malmö von Calatrava. Wow. Eine wunderschöne Immobilie, das ist der Turm, der sich in sich ein Stück weit dreht und auch zu einem Wahrzeichen von Malmö geworden ist. Und ich finde, das ist ein tolles Beispiel dafür, wie eine Stadt eine neue Identität entwickeln kann, so ähnlich wie Hamburg das gemacht hat mit der, sagen wir mal, mit der Elbphilharmonie. Natürlich gibt es andere Wahrzeichen in Hamburg, aber man hat ein zusätzliches geschaffen und darüber haben wir doch noch mehr Weltruhm erlangt als bisher. Und Malmö erfährt genau das Gleiche mit Turning Torso. Und ansonsten, klar, Lieblingsimmobilie an der schwedischen Westschäre.
Oh wow, ja, das kann ich gut verstehen, ja. Ja, klar, Calatrava polarisiert ja auch. Man denke nur an World Trade Center, teuerste U-Bahn-Station der Welt, aber ich glaube, die Millionen Influencer, die dort ihre Selfies schon gemacht haben, sehen das ganz anders. Also es geht tatsächlich darum, auch solche Wahrzeichen sich zu gönnen. Sie sind immer zu teuer, muss man leider zugeben, aber auf die lange Sicht bewegen sie doch wirklich was. Deswegen kann ich das gut verstehen, dass du sagst, das ist echt ist eine Destination geworden, die man sich anschaut, wenn man in Malmö ist. Ja, gab es denn bei dir spannende Momente in deiner Immobilienkarriere, wo du sagst, das war so ein Moment mit Herzklopfen?
Ja, das Herzklopfen, also da fällt mir immer wieder der Moment ein, als ich noch bei der Bayerischen Hausbau war und wir mit sowohl mit der Politik als auch mit der Planbude verhandelt hatten und abends standen dann irgendwelche Leute vor der Tür und haben da wild demonstriert und das war schon ein sehr spannender Moment, da irgendwo die Nerven zu bewahren. Um zu sagen, hey, wir lassen uns hier jetzt nicht irgendwie davon irritieren, wir ziehen das jetzt hier durch und lassen uns hier gar nicht aus der Ruhe bringen. Also ich weiß hinterher, da haben wir den Schrank aufgemacht und irgendwo eine Flasche rausgeholt und haben uns erstmal gestärkt. Also das war ein sehr spannender Moment, wo wir echt hinterher mal die Nerven beruhigen mussten.
Oh wow, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Gut, perfekte Überleitung. Wie entspannst du denn, wenn du dann aus dem Büro nach Hause gehst oder Wochenende hast? Was ist für dich so die Power-Tankstelle?
Also im Sommer auf jeden Fall auf dem Segelboot. Ich habe das große Glück, zusammen mit einer guten Freundin von mir, da haben wir letztes Jahr in einer eigenen Gemeinschaft haben wir ein Segelboot gekauft. Das renovieren wir jetzt im Winter. Steht in einer Bootshalle in Kiel. Und wir freuen uns jetzt schon, dass wir Anfang Mai das Boot zu Wasser lassen können. Wir haben letztes Jahr im Sommer das mit vielen Freunden sehr genossen, draußen auf dem Wasser zu sein, um uns von dem Alltag sehr entspannt erholen zu können. Ja, und ansonsten denke ich, was viele andere auch machen, Sport, lesen, wenn man darf, mit Freunden viel unterwegs sein. Gutes Essen.
Ja, gutes Essen. Ich will ja immer von meinen Talkgästen wissen, was ist dein Lieblingsrestaurant? Gibt es da was du uns verraten kannst?
Also es gibt viele nette Restaurants, wo ich gerne hingehe in Hamburg. Einer meiner Lieblingsrestaurants, da mache ich ganz bewusst jetzt für einen Freund mal Werbung, das ist tatsächlich die Poletto Weinbar in Eppendorf. Eigentümer sind da Luigi Francia und Remigio Poletto. Die machen da schon einen sehr tollen Job, muss ich sagen. Tolles Restaurant, tolles Essen, sehr gute Weine. Aber es gibt auch viele andere tolle Restaurants in Hamburg, wo ich gerne hingehe.
Ja. Okay, im Zweifel kannst du ja immer bei den tanzenden Türmen ganz nach oben fahren, hast eine tolle Terrasse und einen tollen Ausblick auf die ganze Stadt. Aber ich bin auch der Meinung, es gibt in Hamburg eine tolle Vielfalt. Dafür können wir wirklich dankbar sein. Womit kann man dir deine Freude bereiten? Wo ist deine Leidenschaft? Wo sagst du, das freut mich besonders? Gibt es da irgendwas?
Austausch unter Freunden, neue Eindrücke, Meinungen gewinnen können, gerne Multikulti. Also ich habe einen Freundeskreis mit vielen verschiedenen Persönlichkeiten von unterschiedlichen Ländern. Ich finde es sehr wichtig, Verständnis füreinander aufzubringen, Kulturen, andere Kulturen ernst zu nehmen, andere Kulturen zu respektieren. Man erfährt so viel Neues dann von Freunden und man gewinnt auch nicht nur neue Eindrücke, sondern viele Dinge, die auf dem ersten Blick sehr selbstverständlich erscheinen, sind dann doch nicht so selbstverständlich. Und viele Dinge erklären sich dann auch, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Egal, ob das politische Meinung oder ob das persönliche oder kulturelle Meinung sind. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und das bereitet mir immer sehr große Freude, da einen regen Austausch zu haben, weil wir auch für die Gesellschaft dadurch sehr viel gewinnen können und auch persönlich viel gewinnen können, finde ich.
Ja, das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank dafür. Das war sehr, sehr spannend, liebe Ulrika. Und wenn ich das jetzt versuchen müsste zusammenzufassen, dann würde ich sagen, tolle Statements. Ne? Ich habe gelernt, das Büro ist keine Aufbewahrungszelle für Mitarbeiter, sondern ein Ort der Begegnung. Es brennt an allen Ecken und Kanten und trotzdem gibt es eine ganze Menge Potenzial. Dein morgendliches Ritual, einmal über die Stadt zu schauen, über die Reeperbahn, finde ich toll. Und deine Segelleidenschaft, das kann man gut verstehen, wenn man Schweden kennt, und ich finde es großartig, dass du andere Kulturen einfach auch intensivst nutzt, um mit Freunden neue Eindrücke zu gewinnen. Das klingt alles unglaublich toll. Ich glaube, das gibt einem Kraft für diese herausfordernde Aufgabe, die Niederlassung der Strabag in Hamburg zu leiten. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für dieses sehr, sehr inspirierende Gespräch. Und darf euch, liebe Zuhörer, einladen, nächsten Freitag an gleicher Stelle meinem Kollegen Alexander Heinze zuzuhören, der wieder einen weiteren spannenden Gast dabei hat. Freut euch auf anregende Gespräche. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr unsere Homepage unter www.interact.network. Ich wünsche euch im Namen des gesamten Teams eine gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt motiviert und innovativ. Alles Gute, euer Stefan Jung.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.